Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Musiktag.
Hallo, ich bin Tim. Alle bereit zur Sendung? Kakadu, bist du startklar?
Moment. Wo ist Monika?
Monika? Wer bitteschön ist denn jetzt wieder Monika?
Tu doch nicht so, als hättest du sie noch nie gehört.
Ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch. Wann habe ich denn schon mal Monika gehört? Sag mal, wenn du sie suchst, wo hast du sie denn das letzte Mal gesehen?
Unter dem Bett. Sie liegt womöglich unter dem Bett.
Monika liegt unter dem Bett. Okay. Sag mal, kenne ich sie vielleicht unter einem anderen Namen? Monika sagt mir jetzt wirklich gar nichts. Hat sie vielleicht einen Spitznamen?
Wenn dir Monika nicht gefällt, nenn sie doch einfach Schnutenorgel.
Schnutenorgel? Ach jetzt, du meinst das Instrument, um das es heute geht. Okay, da hätte ich natürlich drauf kommen können. Habt ihr schneller geschaltet? Wisst ihr, welche Monika uns begegnen wird? Wer noch rätselt, gleich gibt es die Auflösung. Außerdem lernt ihr einen Musiker kennen, der seinen Job so beschreibt.
Meine Aufgabe ist zu wedeln. Und zwar so zu wedeln, dass ihr das nachmacht, was ich will.
Was der Mann genau beruflich macht, das hört ihr später. Und wenn wir schon bei lauter Rätseln sind, was haben diese Jungs hier wohl erlebt?
Am Anfang kamst du mir ein bisschen albern, aber auch schwierig vor.
Man hat halt gedacht, sowas mache ich einfach nicht. Und dann hat man sich halt daran gewöhnt, dann hat man halt auch gesehen, dass Musiken auch andere Seiten haben können.
Was die beiden für Musik erlebt haben, das werden sie uns nachher ausführlich berichten, hier beim Kakadu im Deutschlandradio Kultur.
Es gibt so viele Instrumente, spielen was zusammen.
Jetzt probieren wir ein total unterschätztes Instrument aus, hier beim Kakadu. Ich bin ja gespannt, ob ihr rausbekommt, um welches es sich handelt. Wir haben das mal beschreiben lassen. Um welches Instrument geht es hier?
Auf dem Musikinstrument muss man mit dem Mund halt pusten.
Das hat vorne so kleine Kästchen dran und dann spielt es auch schön Musik.
Aus Metall so ein bisschen und auch auf Holz ein bisschen.
So groß wie 2 Streichhölzer.
So groß wie eine Hand.
Es passt in jede Hosentasche und so klein wie es ist, kann man es überall mit hinnehmen.
Und habt ihr es? Klar, wir suchen die Mundharmonika. Die lassen wir uns jetzt ganz genau erklären. Gehört haben wir sie wahrscheinlich alle schon, aber wie funktioniert sie genau und wer hat sie eigentlich erfunden? Das berichtet uns jetzt Kakadu-Reporterin Felicitas Förster.
Klingt das für euch wie Musik? Für mich klingt das ja eher wie ein Katzenorchester, das im Sägewerk ein Konzert gibt. Dabei sind das keine Katzen, sondern Kinder, die in Mundharmonikas blasen. Aber jetzt reicht es. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr. Wer hier gerade so viel Krach gemacht hat, das waren 4 Mädchen. Sie heißen Morena, Milena, Emily und Lilly. Zusammen besuchen sie die Schule am Ludwigsfeld in der Stadt Halle an der Saale. Eigentlich haben sie noch Ferien, aber heute haben sie sich im Hort ihrer Schule getroffen, um eine extra Stunde Musikunterricht abzuhalten, denn sie wollen mehr über die Mundharmonika erfahren. 3 der Mädchen haben schon mal in eine Mundharmonika reingeblasen. Und Lilly kannte sich sogar schon richtig gut aus auf dem Instrument.
Ich konnte richtig gut schon drauf spielen, ich konnte auch Lieder schon drauf spielen. Aber jetzt habe ich verlernt wieder.
Man muss ja auch üben, damit man einigermaßen gut spielen kann. Wenn man nicht übt, wird man nicht besser.
Das sagt Thomas Schied und er spricht aus Erfahrung. Schließlich ist er ein echter Profi. Er spielt schon seit vielen Jahren Mundharmonika und tritt auch mit Bands auf. Er wird den Mädchen heute zeigen, was in der Mundharmonika alles drinsteckt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Thomas zückt einen Schraubenzieher und öffnet vorsichtig eine der Mundharmonikas.
So, man macht hier die Deckel ab. Dann sieht man.
Unter dem Deckel der Mundharmonika liegt eine Metallscheibe. Und daran sind, angeordnet in einer Reihe, kleine Blättchen aus Metall befestigt. Das sind die sogenannten Zungen.
Und dann, je nachdem wie lang die ist, die Stimmzimmer, daraus resultiert dann auch die Tonhöhe. Die langen sind für die tiefen Töne verantwortlich und die kurzen für die hohen. Also hier, tief, hoch.
Wenn Thomas in eine Kammer der Mundharmonika bläst, schwingt an der Stelle die Zunge. Seine Atemluft versetzt sie in Bewegung. Die Zunge vibriert so schnell, dass man es kaum sehen kann. So entsteht der Ton. Die Zungen sind von links nach rechts, von ganz lang bis ganz kurz angeordnet. Also von tief bis hoch. Noch mehr Töne erhält man, wenn man nicht nur reinbläst, sondern auch Luft einsaugt. Dann hat man schon jede Menge Töne zur Verfügung.
Oh, ist sie winzig. Mir gefällt die große. Oder die hier? Gefällt die mittelkleine. Die fast ganz kleinste.
Elise und Zoe sind im Museum für Musikinstrumente in Leipzig. Vor einer Glasvitrine haben sie Halt gemacht und recken jetzt ihre Hälse, um besser sehen zu können. In der Vitrine liegen, hübsch angeordnet, Mundharmonikas in verschiedenen Formen und Größen. Besonders die kleinen Mundharmonikas haben es den Mädchen angetan. Eine davon ist gerade mal so groß wie ein Daumen. Zoe fragt sich, ob das so praktisch ist.
So was Miniges, das verschwindet ganz schnell.
Dafür passt sie selbst in die kleinste Hosentasche und vielleicht sogar in ein Puppenhaus. Um all diese Instrumente kümmert sich die Chefin der Sammlung, Birgit Heise. Sie zeigt auf eine andere Mundharmonika. Die ist das komplette Gegenteil von der kleinen.
Hier stehen wir jetzt vor einer Vitrine, in der mehrere Mundharmonikas ausgelegt sind. Die eine da hinten, die ist so lang, ich würde mal sagen, länger als mein Arm. Also hier braucht man schon eine ganze Weile, um alle Töne einmal durchzuspielen.
Solche verrückten Mundharmonikas werden heutzutage nur selten verkauft. Sie waren Ideen von eifrigen Erfindern, die eben nicht so gut ankamen. Aber abgesehen davon ist die Geschichte der Mundharmonika eine Erfolgsgeschichte. Sie beginnt vor vielen tausend Jahren in einer fernen Dynastie, erzählt Birgit Heise.
Die alten Chinesen haben schon solche mundgeblasenen Instrumente gehabt, da bläst man in einen Kürbis hinein. Solche Kürbisse kann man hier auch sehen. Hier, also ein getrockneter Kürbis mit eingesteckten Bambusstäben und dann kann man hier reinpusten.
Kaum zu glauben, dass dieses Instrument ein Vorfahre der Mundharmonika sein soll. Schließlich klingt es ganz anders und es sieht eher aus wie eine Flasche. Aber das Prinzip ist das gleiche. Im Inneren steckt eine Zunge aus Holz und wenn Luft daran vorbeisaust, macht die Zunge einen Ton. Vor ungefähr 200 Jahren hatten dann Instrumentenbauer in Deutschland und Österreich eine Idee. Warum nicht gleich mehrere solcher Zungen nebeneinander stecken? Denn je mehr Zungen, desto mehr Töne. Diese Männer bauten die Mundharmonika und so ist sie geblieben, wie ihr sie heute kennt, aus Metall und mit mehreren Kammern zum Reinblasen. Welcher von diesen Männern nun wirklich die Mundharmonika erfunden hat, das kann man heute nicht mehr sagen. Fest steht, dass die Erfindung vor 200 Jahren wegging wie warme Semmeln. Sehr viele Menschen wollten eine Mundharmonika haben, wie Birgit Heise erklärt.
Das waren alles Musikinstrumente, die ganz schöne Töne machten, aber das war das Gute, ganz wenig Geld kosteten. Da gab es für ganz wenig Geld sehr viele Töne. Und die Mundharmonika konnte man unterwegs in die Tasche stecken und mitnehmen und wo man gerade war, auf der Fähre, im Wald, vornehmen und drauf spielen, kann man mit dem Klavier nicht.
Nee, nicht einmal mit einer Gitarre kann man so einfach Musik machen. Denn die muss man ja andauernd stimmen, sonst klingt sie schief. Die Mundharmonika muss man gar nicht stimmen. Die nimmt man einfach nur in den Mund und spielt drauf los. Im Schulhort zeigt der Mundharmonika-Spieler Thomas Schied, was ein richtiger Profi mit dem unscheinbaren Instrument anstellen kann. Zum Beispiel kann er musikalisch einen Zug fahren lassen.
Man kann damit auch irgendwelche Tiere imitieren.
Ein Huhn.
Genau. Das, was interessant ist, man kann mit der Mundharmonika Dinge machen, die sonst nur ein Sänger machen kann. Man kann also Töne so biegen. Also man hat ja die Töne, die normal da reingebaut sind, so. Und dann gibt es noch Töne, die eigentlich gar nicht reingebaut sind.
Thomas spielt hier einen Blues. Das ist ein Musikstil, der viele von diesen, sagen wir mal, etwas schiefen Tönen braucht. Die Mädchen finden den Blues vor allem witzig.
Das fühlt sich so an, ob das so in den Ohren richtig dolle klingt, wenn man dagegenüber sitzt.
Der Blues kitzelt in den Ohren. Das ist der Reiz daran. Die Mundharmonika kann diese ungewöhnlichen Töne besonders gut erzeugen und darum wird sie im Blues häufig eingesetzt. So ein kleines Instrument und so viele Töne. Darüber hinaus ist die Mundharmonika eines der praktischsten Instrumente, die es gibt. Genau deswegen liebt der Mundharmonika-Spieler Thomas Schied das Instrument. Er kann sie einfach in seine Westentasche stecken und überall spielen, sei es auf einer Konzertbühne oder an warmen Sommerabenden am Lagerfeuer. Aber gleichzeitig bedauert er,
es wird meistens auch nicht so richtig ernst genommen. Das ist das am wenigsten ernst genommene Instrument nach der Triangel, würde ich sagen. Viele denken, das ist so ein Spielzeug und die denken, man kann da nur sowas hier drauf machen. Oder so, nicht? Aber man kann da noch viel mehr mitmachen.
Man kann mit der Mundharmonika Volksmusik spielen und Kinderlieder oder auch Blues und andere moderne Musikstile. Das kleine Instrument ist ein Tausendsasser. Und wenn ihr zu Hause noch eine Mundharmonika habt, vielleicht in einer Spielzeugkiste ganz hinten unterm Bett, dann kramt sie doch mal hervor und versucht etwas darauf zu spielen. Der Anfang ist nämlich wirklich nicht schwer.
Die Mundharmonika. Felicitas Förster hat uns das kleine Instrument für unterwegs erklärt. Und wie unterschätzt die Mundharmonika ist, das beweise ich euch jetzt hier beim Kakadu. Hört mal, so toll kann die Schnutenorgel klingen. Tom Riley heißt der Mann, der so beeindruckend auf der Mundharmonika spielen kann. Jetzt unternehmen wir hier am Kakadu Musiktag einen Abstecher nach Duisburg. Begegnungen heißt dort ein Projekt, bei dem 350 Kinder mitmischen. Und die haben alle gemeinsam, dass sie vorher noch nicht so viel mit Musik am Hut hatten. Durch das Projekt hat sich das aber ordentlich geändert. 12 Monate wurde gesungen, getanzt und eigene Musikstücke, die wurden erfunden. Das Besondere, das war dann nicht Rap oder Pop, sondern das klang dann wie ziemlich alte Musik. Nach dem Vorbild eines Mannes, der vor über 100 Jahren gelebt hat. Sein Name Béla Bartók.
Béla Bartók lebt in Ungarn. Er hat halt da Musikstücke komponiert.
Er hat aus alten Bauernliedern, hat er sie ein bisschen improvisiert und daraus entstanden dann Lieder.
Und das Spannende an ihm, der hat nicht nur Musik erfunden, sondern er hat sich sehr interessiert für Volksmusik und ist durch die Lande gezogen zu Bauern in ganz entlegenen Dörfern und hat da ihre Lieder aufgenommen mit einem alten Phonograph. Das ist so ein Vorläufer vom iPhone oder vom CD-Aufnahmegerät.
Normalerweise hören wir ja so andere Sachen, die etwas manchmal chaotischer sind und dann, wenn sowas Ruhiges kommt, das wirkt schon ein bisschen komisch.
Natürlich ist man halt so an Rap und Hip-Hop so gewöhnt und mein Musikgeschmack geht halt in eine andere Richtung.
Und unsere Idee ist da eigentlich auch, dass die Kinder Musik kennenlernen, die sie vielleicht so zu Hause noch nicht gehört haben. Und dass sie aber eben nicht still sitzen müssen, sondern dass sie wirklich mit der Musik praktisch was machen. Also tanzen, auf Xylophon eine Begleitung zu einer Melodie erfinden und lauter solche Sachen.
Am Anfang kam es mir ein bisschen albern, aber auch schwierig vor.
Man hat halt gedacht, sowas mache ich einfach nicht. Und dann hat man sich halt daran
gewöhnt, dann hat man halt auch gesehen, dass Musiken auch andere Seiten haben können.
Wir hatten am Anfang wirklich gar keine Ideen, aber danach wurde das immer anders. Wir bekamen immer neue Ideen, wenn sie auch klein waren oder ganz gute. Wir haben sie dann zusammengetan und haben daraus ein Lied gemacht.
Haben wir so die Lieder gehört, da haben wir unsere Gefühle erzählt, also was es sein kann, ob es so Liebesgefühl oder so ist, Angst, chaotisch, albern, verrückt
oder gruselig.
Manche Lieder beruhigen auch, also von den Instrumenten her, und das tut auch manchem gut.
Insgesamt ist das total schön, dass alle Kinder immer aktiv sein können. Sie haben immer ein Instrument oder sie sind in der Bewegung und wir improvisieren und aus dem Spielen miteinander und irgendwie Ideen entwickeln, finden wir die Motive und das, was nachher auf der Bühne ist.
Also in der Gemeinschaft ist es, finde ich, viel besser, weil jeder hat ein anderes Instrument und da kommen schönere Klänge raus. Uns fallen halt viele Ideen direkt ein.
Dann wird unser Kopf schon viel weiter von der Musik her.
Also ich bin stolz auf uns, weil wir das geschafft haben und das auch uns Spaß macht.
Wir haben erstmal jeder einzeln getrommelt. Dann sollten wir probieren, was wir zusammenspielen sollen. Dann haben wir irgendwann Gruppen gefunden und dann sollten wir das zusammenspielen können.
Am schwierigsten war, auf andere zu hören, weil manchmal sind wir durcheinander gekommen. Man musste wirklich auf sich hören und auf die anderen.
Also ich finde das auch als Schulkind, dass man anderen zuhören muss, weil wenn ich den anderen zuhöre, dann mache ich Fehler.
Das war schwer für mich, immer reinzukommen mit meiner Nachbarin, weil wir sollten ja immer gleichzeitig spielen.
Also mir macht es Spaß zu trommeln mit den anderen und da höre ich auch im Kopf den Rhythmus, also weiß ich auch, was sie trommeln.
Mir macht es Spaß, mit anderen zu trommeln. Das hört sich auch gut an und das finde ich schön.
Musik ausprobieren und selber neue Stücke schaffen, das machen Kinder bei dem Projekt Begegnungen in Duisburg-Marxloh. Kakadu-Reporterin Monika Hanewinkel, die hat uns davon berichtet.
Hallo?
Tada! Mein erster selbstgebackener Kuchen.
Der sieht aus wie gemalt. Und wie der duftet. Was ist das für ein Kuchen?
Der heißt leckerster Kuchen der Welt vom besten Bäcker des Universums.
Alles klar, Kakadu. Aber wie heißt das Rezept wirklich?
Pah, so ein genialer Bäcker wie ich braucht doch kein Rezept.
Du hast deinen allerersten Kuchen ohne Rezept gebacken? Donnerwetter.
Tja, ich bin eben ein Naturtalent.
Ehrlich gesagt, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Mal sehen, ob er auch so gut schmeckt, wie er aussieht.
Natürlich! Das ist der leckerste Kuchen der Welt, hat die Verkäuferin am Backstand gesagt.
So, jetzt bitte die Kuchenreste runterschlucken. Wir brauchen einen leeren Mund, denn in unserer Serie Berufe mit Musik geht es heute ums Singen. Meine Kakadu-Kollegin Rieke, die hat nämlich einen Chorleiter getroffen und der achtet streng darauf, dass man kräftig mitsingen kann. Jetzt erklärt er uns, wie man Chorleiter wird und was man da eigentlich genau machen muss.
Mehr als ein Hobby.
Berufe mit Musik.
Heute
der Chorleiter.
Einen schönen guten Tag, mein Name ist Jan Ohlberg und ich bin Chorleiter. Ich arbeite am Händel-Gymnasium in Berlin-Friedrichshain.
Wisst ihr, aber ich bin heute so fröhlich, weil ich heute Kaffee bekommen habe heute Morgen.
Wann arbeiten Sie?
Jeden Tag von 8 Uhr bis zum späten Nachmittag.
Was machen Sie da?
Zum Chorunterricht gehört immer ein Einsingen, welches Kollegen von mir machen. Und dann das Einstudieren, das Erarbeiten von Stücken bis zur Konzertreife.
Und dann noch ohne Noten und dann noch auswendig.
Wenn man etwas will im Chor musikalisch, muss man Disziplin einfordern. Und die erfordert natürlich eine gewisse Kraft vom Chorleiter, die auch durchzusetzen.
Eure Aufgabe ist singen und meine Aufgabe ist zu wedeln. Und zwar so zu wedeln, dass ihr das nachmacht, was ich will. Ich mach kurz vor, was ich höre. Oh, tanze, Mama, tanze, du Nütati. Früh morgens um 8:45 hab noch keine Lust. Und es steht dort ein Fortissimo.
Oh, tanze, Mama, tanze, du Nütati.
Schwierig in meinem Job ist, dass man immer motivieren muss, ob man fröhlich oder schlecht gelaunt ist. Und ein Chorleiter ist immer gut gelaunt.
Wie wird man das?
Ich habe Chordirigieren studiert. Das heißt, ich habe Klavier studiert, ich habe Orchesterdirigieren studiert, ich habe Gesang studiert. Das ist eine sehr umfassende Tätigkeit.
Was können Sie genießen?
Die Freude am Singen und vor allem auch, dass sich Freundschaften zusammenfinden im Chor. Es geht also nicht nur um Singen, sondern vor allem um eine schöne Gemeinschaft.
Ja, allgemeiner Aufbruch jetzt. Nicht nur die Chorprobe endet, sondern auch der Kakadu. Natürlich nur für heute. Morgen geht es weiter und da wird nicht gesungen, sondern gequasselt. Mich interessiert nämlich, was sind denn bitteschön eure Lieblingsfiguren aus Hörspielen, Büchern, Filmen und Serien? Wir suchen eure größten Helden. Vom Sams über Pippi Langstrumpf bis zu Asterix und Obelix. Ich bin gespannt auf eure Lieblinge. Jetzt geht's hier im Deutschlandradio Kultur mit dem Musikmagazin Tonart weiter. Unter anderem mit brasilianischer Musik aus den 80ern. Ich bin Tim und morgen wieder drin.